So, ihr Lieben, ich würde gerne Fortsetzung machen. Was heißt Fortsetzung eigentlich? Was ganz Neues. Wir wollen am Ende noch ein bisschen Zeit haben für persönliches Gebet oder auch einen Austausch. Und deswegen machen wir heute nicht so lange Pause. Das zweite Wunder oder Zeichen, was uns im Johannesevangelium berichtet wird, ist, du hast es schon gesagt, die Heilung des kranken Sohnes eines königlichen Beamten. Und Jesus war auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, zog dabei durch Samaria. Samarien, das waren die Samariter, waren also so ein Mischvolk gewesen. Da war man eigentlich nicht gerne als Jude, hat ihren Bogen drumherum gemacht. Aber Jesus geht da durch, macht sogar einen Zwischenstopp, leistet sich 2 Tage Aufenthalt. Warum? Da hat gerade eine kleine Erweckung stattgefunden. Viele Samariter glaubten an Jesus und das hat Jesus 2 Tage lang begleitet. Und danach ging es weiter nach Galiläa und da lese ich jetzt ab Vers 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Also, Galiläa, Jesus wird hier ganz freundlich aufgenommen, gut aufgenommen, freundlich, herzlich, willkommen geheißen. Aber was war der Grund dafür? Sie hatten gesehen, was Jesus auf dem Fest in Jerusalem getan hatte. Vielleicht war es sein energisches Auftreten im Tempel, das auch mal deutlich gemacht hat, für was dieses wunderbare Gebäude eigentlich gedacht ist. Oder waren es andere Zeichen und Wunder, von denen Johannes jetzt nicht im Detail berichtet, sondern nur in einer Aussage so zusammengefasst erwähnt. Das lesen wir nochmal im 2. Kapitel. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also so ganz pauschal zusammengefasst, Jesus hat ja auch in Jerusalem Zeichen getan. Also das ist nicht das zweite Zeichen, sondern da waren zwischendurch schon, wenn wir so die Zahl nicht haben, also zwischendurch schon Zeichen und Wunder gewesen in Jerusalem. Zeichen und Wunder erregen immer Aufmerksamkeit, begeistern die Menschen und ziehen auch alle möglichen Leute an, wenn Zeichen und Wunder irgendwo passieren. Es ist bis heute so. Ja. Es ist bis heute so, da wo etwas passiert, dann kommen auch die Leute. Und Jesus hatte hier diese Wirkung mit seinen Zeichen. Sie glaubten. Sie glaubten an Jesus. Es entstand Glaube. Und so einen wie Jesus, wie der sowas kann, Zeichen und Wunder tun, den hieß man natürlich gerne willkommen. So einige waren da auch mit auf dem Fest gewesen in Jerusalem und hatten sich wahrscheinlich rumgesprochen, was er getan hat, welche Zeichen und Wunder haben sie zu Hause in ihrer Heimat davon berichtet. Also die Begeisterung in Galiläa beruht zunächst einmal auf den Wundern und Zeichen, die Jesus tat. Vielmehr als auf der Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. Weiter heißt es, er kam nun wieder nach Kana, in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Wieder mal Kana. Kommt uns bekannt vor, ne? Zumindest von denen, die letztes Mal schon mit hier gewesen sind. Seit dem ersten Wunder Jesu blieb dieses Kana, dieses kleine Dörfchen, Örtchen Kana, blieb den Leuten im Gedächtnis als der Ort, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Das kam immer wieder zur Sprache. Ah, Kana, da Wasser zu Wein. Und von so guter Qualität und in so einer großen Menge, das blieb den Menschen im Gedächtnis. Und diesen Ort, Kana, besuchte Jesus jetzt wieder. Und in dieser Zeit, oder zu diesem Zeitpunkt, wird ein königlicher Beamter, so wird er genannt, aufmerksam auf Jesus. Und da heißt es weiter, und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hat, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Ein königlicher Beamter, Kapernaum. Kapernaum war damals eine Stadt, also ein richtiger Verkehrsknotenpunkt, könnte man sagen, auch für die Römer. Eine wichtige Stadt, viele Fischer waren dort gewesen und ein großes Handelszentrum, auch eine Zollstelle gab es dort. Römische Soldaten waren dort stationiert und weil die Stadt so wichtig war, gab es natürlich dort auch einen Beamten, einen Beamten, der für Ordnung sorgte und darauf achtete, dass alles mit rechten Dingen zugeht, alles im Sinne des Königs auch dort ablief. Er beobachtete und passte auf, dass die Interessen des Könighauses dort gewahrt bleiben. Und der Sohn dieses königlichen Beamten war jetzt krank. Und nicht nur krank, sondern sterbenskrank geworden. Wir erfahren nicht, wie lange schon oder welche Krankheit er hatte. Aber wir können uns vorstellen, als königlicher Beamter hatte dieser Mann genug Geld gehabt, um für sich und seine Familie die beste medizinische Hilfe zu bekommen. Doch anscheinend haben hier bei diesem Sohn auch die besten Ärzte nicht helfen können. Es ging dem Sohn immer schlechter, so schlecht, dass der Vater schon mit dem baldigen Tod rechnete. Und wie verzweifelt da ein Vater oder auch Eltern sind, das kann wahrscheinlich nur jemand nachempfinden, dem er selber schon mal so gegangen ist, der es selber schon einmal erlebt hat. Meine Frau und ich, wir wissen, wie es ist, wenn das eigene Kind in Lebensgefahr schwebt. Wenn das eigene Kind in Lebensgefahr schwebt. Wenn die Ärzte dir sagen, wir haben keine Hoffnung mehr. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass ihre Tochter überlebt. Und in dieser Situation würde man als Vater alles tun, um irgendwie Hilfe zu bekommen, um dieses Sterben zu verhindern. Und genauso muss es diesem königlichen Beamten hier gegangen sein. Das Leben seines Sohnes hängt am seidenen Faden. Und wahrscheinlich hat er schon alles Mögliche probiert, versucht, um seinen Sohn zu helfen, zu retten, alle Hausmittelchen ausprobiert, die damals so bekannt waren, um Linderung herbeizuführen, alle möglichen Ärzte kommen lassen, aber alles brachte nicht diese gewünschte Besserung. Der Sohn lag im Sterben. Wie gut, dass es da jemand gab, der diesem Vater von Jesus erzählt hat. Von Jesus erzählte. Von irgendjemand muss ja der Beamte wohl von Jesus und seiner Vollmacht, seiner Bevollmächtigung, seine Möglichkeiten erfahren haben. Und hier sehen wir auch, wie wichtig es ist für uns, wie segensreich es ist, wenn wir von den Dingen, die wir mit Jesus erleben, weitererzählen. Wenn wir das, was wir mit Jesus erleben, Wunder, Zeichen, klein oder groß, weitererzählen. Ja. Wie wäre diese Begebenheit ausgegangen, wenn dieser Beamte nicht von Jesus erfahren hätte? Wenn niemand ihm von dieser Kraft Gottes aufmerksam gemacht hätte, der Sohn lag im Sterben. Derjenige, der dem Beamten hier von Jesus berichtet hat, hat sozusagen diesen Jungen indirekt das Leben gerettet. Und so können auch wir Menschen das Leben retten, das ewige Leben vermitteln, ihnen die Augen öffnen dafür. Denk mal kurz darüber nach, wie wichtig es ist, von Jesus weitererzählen. Lebenswichtig. Und der Beamte sieht Jesus als seine letzte, vielleicht einzige Hoffnung, seinen Sohn vor dem Schlimmsten zu bewahren. Vielleicht, so hat er gedacht, kann dieser Jesus meinen Sohn retten. Und da ist ihm kein Weg zu weit, keine Mühe zu groß. Er machte sich auf, ging hinauf nach Kana. Man geht davon aus, dass es so 30 bis 32 Kilometer Fußweg gewesen sind, je nach Kondition, 6 bis 8 Stunden unterwegs. Kein Problem. Ich wünsche mir nur, dass mein Sohn gerettet wird, geheilt wird, geholfen wird. Aber weiß nicht mal, wenn er jetzt losgeht, ob sein Sohn noch lebt, wenn er dort ankommt oder erst recht, wenn er wiederkommt. Doch er sieht, es ist seine letzte Chance. Irgendwie muss ich es schaffen, diesen Jesus dazu zu bekommen, dass er mit mir nach Kapernaum geht. So schnell wie möglich, möglichst noch rechtzeitig, hoffentlich. Ja. Der Beamte findet sich nicht einfach ab mit dieser Situation seines Sohnes. Er hätte ja auch sagen können, ja, ist halt so, so Schicksalsergaben ergeben, ne? Da machst du nichts. Damit musst du leben. Nein, er wendet sich in seiner Not an einen, von dem er gehört hat, dass er die Macht besitzt, Kranke zu heilen. Menschen aus Gebundenheit sogar rauszuführen. Augen zu öffnen. Und. Und jetzt hör, Jesus ist wieder on tour. Er ist wieder unterwegs. Er ist hier in der Gegend, in Galiläa. Wir wissen heute, was diesem Beamten damals noch nicht klar war. Es handelt sich um Jesus Christus. Um Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für unsere Schuld sein Leben zu geben. Ja, für unsere Sünde zu sterben, unsere Schuld gegenüber Gott hinauf ans Kreuz zu tragen. Um uns zu erlösen, Vergebung zu erwirken, einen neuen Zugang zum himmlischen Vater und auch einen neuen Zugang zu dem Thema Heilung. Und der Beamte, er wendet sich bittend an Jesus, von Herzen bittend. Und es gefällt mir so an ihm. Er kommt nicht mit seinem Anspruch auf Heilung. Wisst ihr schon, manche Christen heute, die sind so unterwegs, wir haben doch Anspruch auf Heilung. Nein, nein, er kommt mit einer Bitte. Er hat begriffen, hier in dieser Situation muss eine größere Macht, eine größere Autorität ran, als ich sie als Beamter besitze. Er hätte ja Autorität genug gehabt, seine Leute losschicken, Jesus einfach herbeiführen lassen. Nein, er geht selbst. Er geht selbst hin und bittet Jesus. Legt mal für diese Zeit den königlichen Beamten einfach ab. Er wusste, hier habe ich jetzt nichts zu fordern. Dieser Beamte wusste seinen Stand und seine Situation einzuordnen, sich unterzuordnen in der Begegnung mit Jesus. Und ich möchte uns heute Mut machen, uns genauso mit der gleichen Demut, mit dem gleichen Vertrauen immer wieder an Jesus zu wenden, in unseren Herausforderungen, in unseren Problemen, in unserer Not, wo wir drin sind, mit dieser Demut und mit diesem Vertrauen zu Jesus zu gehen. Dieser Beamte tut es. Kennt ihr diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der verzweifelt versucht, einen schweren Gegenstand zu bewegen? Weil ihr auch nicht schon mal gehört habt, oder immer mal wieder erzählt. Verzeihung. Dieser Junge versucht, einen großen, schweren Gegenstand zu bewegen und sein Vater kommt hinzu und schaut sich das eine ganze Weile an, beobachtet sein Bemühen eine ganze Zeit. Und dann fragt er seinen Sohn, Sohn, hast du schon wirklich alles ausprobiert? Ja, antwortet der Sohn, alles, Papa, alles. Der Vater sagt, wirklich alles? Und dann schaut der Sohn ziemlich nachdenklich seinen Vater an. Und der Vater sagt, du hast mich noch nicht um Hilfe gebeten. Und ich glaube, so verhalten wir uns oftmals als Kinder Gottes. Wir versuchen alles Mögliche, rennen hier und dahin. Lassen auch die fragwürdigsten Sachen manchmal mit uns machen. Bis hin zu Dingen, die nicht mal in Ordnung sind vor Gott. Anstatt, dass wir uns voller Vertrauen an unseren himmlischen Vater wenden. Ich staune manchmal über das, was Christen bereit sind, alles mit sich machen zu lassen. Aus Angst krank zu werden oder aus anderen Gründen. Angst machen ist ja heute ein beliebtes Mittel. Wisst ihr das? Angst zu machen. Angst zu machen, damit Menschen zu bestimmten Handlungen gebracht werden. Versicherungsgesellschaften, die arbeiten ja schon seit Jahrzehnten damit. Ja? Angst, Befürchtungen. Es könnte ja passieren. könnte ja passieren. Wenn das und das passiert, passiert zwar in den allermeisten Fällen nicht, sonst würden die ja nichts verdienen. Ja, aber wenn! Und auch auf dem medizinischen Gebiet hat man das entdeckt, nicht erst seit Corona, dass Angst und Befürchtungen zu verbreiten gut funktioniert. Ich sage nur Vorsorgeuntersuchung. Wir müssen manchmal, sind Mediziner hier, stellt mich hier im Kopf und Kragen. Wir müssen manchmal aufpassen, dass auch diese medizinischen Angebote nicht zum Götzen werden. Ich und meine Vorsorgeuntersuchung, jetzt wiege ich mich in Sicherheit, jetzt kann mir nichts mehr. Wenn man, wenn man so wie ich drauf ist, wird man mindestens als leichtfertig, wenn nicht sogar als Systemkritiker hingestellt, wenn man da nicht so mitspielt. Ja. Jens, auch wenn, auch wenn. Ja. Das ist das einzige Argument, was wir haben. Angst, Befürchtungen. Dieser Beamte hatte verstanden, ich muss mich in dieser Sache an jemanden wenden, der wirklich helfen kann. Der meinen Sohn dem Tod entreißen kann. Jemand, der die Macht hat dazu, Heilung auszusprechen. Und da war er bei Jesus an der richtigen Stelle. Er hatte bestimmt gehört von diesen Zeichen und Wundern, die Jesus in Jerusalem getan hatte. Oder zuvor in Kana schon dieses Wunder, Wasser in Wein. Und in ihm ist ein Glaube gewachsen. Ein Glaube, ein Vertrauen gewachsen, dieser Jesus wird auch meinem Sohn helfen können. Was ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass es ausreicht, wenn Jesus ein Wort spricht. Wir haben vorhin bei Einladung auch gehört, wie kraftvoll Gottes Wort ist. Ja. Aber den Beamten war das noch nicht klar gewesen, dass es ausreicht, wenn Jesus ein Wort spricht. Ein Wort mit Vollmacht, mit Autorität. Und Wunder und Zeichen geschehen. Und so bittet er Jesus erstmal nach Kapernaum zu kommen zu seinem Sohn. Ich lese weiter, Vers 48. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Wenn man das so liest im Zusammenhang, dann könnte man denken, hätte Jesus nicht etwas sensibler hier mit diesem verzweifelten Vater umgehen können? Man könnte das ja hier als Anklage lesen. Aber man kann es auch einfach als Feststellung lesen. Und das würde ich empfehlen. Waren nicht auch Zeichen und Wunder angekündigt in Verbindung mit dem Messias als Kennzeichen? Oder später dann auch bei der Evangeliumsverkündigung sollen nicht Wunder und Zeichen folgen als Bestätigung? Kannst du Markus 16 nachlesen oder auch Hebräer 2? Für mich bestätigt Jesus hier, dass Wunder und Zeichen, deshalb ja Zeichen, Zeichen, so ein Türöffner sein können für den Glauben. Ein Türöffner sein können für den Glauben. Dass diese auf den Sohn Gottes hinweisen, aufmerksam machen. Jedenfalls der Beamte hier scheint den Einwand Jesu gar nicht zu hören. Er bleibt dabei. Und hat schon so seine Vorstellung, wie das ablaufen muss, wie das funktionieren kann. Vers 49. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Zeitdruck. Für uns Menschen, die in Zeit und Raum gebunden sind, gibt es ein zu spät. Also Jesus, die Zeit drängt. Komm, komm doch. Ehe mein Kind stirbt. Aber du musst mitkommen, möglichst schnell, sagt der Beamte ja. Hat der Beamte geahnt vielleicht, dass, was sich später bewahrheiten sollte, dass Jesus gerne mal in solchen Situationen auch scheinbar zu spät kommt? Ich sage nur, der kranke Lazarus. Ja. Aber zu dem kommen wir ja dann erst noch im Kapitel 11. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt, sagt der Beamte. Auch wir haben manchmal so unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung, wie das Eingreifen Gottes abzulaufen hat in unserem Leben. Wie die Gebetserhörung aussehen soll, wie Heilung ablaufen kann und bestehen soll. Das musst du so und so machen, Jesus. So musst du handeln. Doch, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist so, Jesus handelt oftmals anders, als ich mir das vorstelle. Anders als unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung ist begrenzt. Wir überblicken nicht alles. Wir kennen nicht alle Möglichkeiten, die Gott hat. Wir kennen auch nicht den Zeitpunkt seines Wirkens. Und auch ich habe als Pastor schon für viele Menschen um Heilung gebeten und hatte so auch meine Vorstellung gehabt, wie das Ganze abzulaufen hat oder könnte. Oftmals hat Gott anders gehandelt, als ich so meine Idee hatte. Oder auch, habe ich eingangs von unserem Kind erzählt, bei unserer Tochter Emily, als die im Sterben lag, 3 Tage nach ihrer Geburt, lag sie im Sterben. Die Ärzte hatten kaum noch Hoffnung gehabt, dass sie überlebt, eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Der Chirurg wollte nicht nochmal operieren. Viele in unserem Umfeld haben für unsere Tochter gebetet. Die Gemeinde hat gebetet, unsere Freunde und Bekannten haben gebetet. Und wir hatten auch als Eltern so unsere Vorstellung, dass Gott eingreift und Heilung schenkt. Gott hat anders gehandelt. Der Chirurg hat sich überreden lassen, nochmal zu operieren. Und sie hat dann 2 Jahre lang mit einem künstlichen Darmausgang gelebt. Ja. Das war nicht nur unsere Vorstellung gewesen. Und dann, als nach den 2 Jahren dann dieser Darm zurückverlegt wurde, dann hat der Chirurg, der es gemacht hat, uns alle möglichen Befürchtungen vor Augen geführt, was im Nachhinein noch auftreten könnte. Ich wollte das gar nicht hören. Ja. Das und das kann passieren und das kann auftreten und hier und da. Aber wisst ihr, Gott ist so wunderbar. Die Emily war unsere gesündeste, kann man so sagen, unser gesündestes Kind gewesen seitdem. Ja. Gott handelt anders, als wir uns das vorstellen. Die 2 Jahre waren ein Riesenberg, was vor uns lag. Es war damals eine Operation an einem Säugling. Das hat es vorher noch selten oder noch gar nicht gegeben. Diese Tüten und das ganze Zeug, alles musste per Hand angefertigt werden. Eine riesen Aufgabe, die vor uns stand. Wie soll er das schaffen, ja? Aber mit Gottes Hilfe. Und er hat andere Wege gefunden. Und es hat uns im Nachhinein, kann ich sagen, richtig stark gemacht. In unserem Glauben, auch als Familie. Ja. Im Nachhinein. Gott handelt oftmals anders, als wir uns das denken, als wir uns das vorstellen. Aber er handelt immer zu unserem Besten. Kannst du das glauben? Er handelt immer zu unserem Besten. Auch wenn es zwischendurch vielleicht mal nicht so aussieht. Jedenfalls, zurück zur Geschichte. Hier sagt Jesus jetzt, die 60 Kilometer spare ich mir, also 60 hin und zurück. Ja. Mein Wort muss reichen. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Wow. Geh hin, dein Sohn lebt. Was so einfach, könnte man ja denken. Ne? So einfach. Jesus spricht und es geschieht. Allein die Worte Jesu, ihr Lieben, haben Kraft. Kraft, Veränderung zu bringen. Das Wort Gottes, welches schöpferische Kraft hat, welches Dinge ins Dasein hineinsprechen kann, hineinrufen kann, das hat heute noch dieselbe Kraft wie damals. Davon bin ich überzeugt. Kraftvolle Worte. Mit diesem kraftvollen Wort, und ich appelliere mal ein bisschen an uns auch, sind auch wir ausgerüstet. Mit diesem kraftvollen Wort sind auch wir ausgerüstet und gesandt in diese Welt hinein, um dieses Wort zu verkündigen, um Worte des Lebens auszusprechen. In diese Welt hinein, diese rettende Botschaft zu verkündigen. Wenn Gottes Wort heutzutage manchmal von sogenannten Theologen geschmälert, verfälscht, verändert oder dem gesellschaftlichen Trend angepasst wird, dann verliert es auch diese Kraft. Dann verliert es auch diese Kraft. Die Kraft, die auch heilen kann. Und jetzt, an diesem Punkt, geschieht für mich schon das erste Wunder. Das ist eigentlich das neunte schon. Jetzt geschieht schon das erste Wunder. Hör mal zu. Der Mann glaubte dem Wort. Na? Hättest du das gemacht? Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Glauben bedeutet nicht nur für Wahrheiten. Glauben bedeutet nicht nur für Wahrheiten. Ach, ich habe meinen Glauben. Ja. Bekommt zwar niemand was davon mit, aber ich habe meinen Glauben. Nein, nein. Dieser lebendige Glaube ersetzt etwas in Bewegung. Ersetzt etwas in Bewegung. Das sehen wir an so vielen Stellen im Neuen Testament immer wieder. Glaube setzt dich in Bewegung. Der Beamte geht im Glauben, dass sein Sohn geheilt ist und lebt. Wieder diese 30 Kilometer zurück nach Hause zu seinem Sohn. Ohne Zweifel. Irgendwie noch mal nachzufragen bei Jesus. Wirklich? Ohne Zweifel, der Beamte setzt sich in Bewegung und geht nach Hause. Er glaubt dem Wort Jesu. Er fragt nicht nochmal nach, Jesus, kannst du nicht doch mitkommen? Vielleicht doch nochmal Hand auflegen? Oder drei machen oder wie auch immer. Aber irgendwas Sichtbares. Ich würde ja auch die Reisekosten übernehmen. Für die Unannehmlichkeiten würde ich bezahlen. Genug Geld hat er ja gehabt, der Beamte. Nein, er setzt sich in Bewegung. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hat, und ging hin. Glauben bedeutet, Schritte zu gehen im Glauben. Auch für uns. Im Glauben zu reagieren, im Glauben zu handeln, Entscheidungen zu treffen im Glauben. Ja. Nicht nur am Anfang deines Lebens mit Jesus, sondern jeden Tag, tagtäglich. Und dann werden wir auch das Eingreifen, das Handeln Gottes immer wieder erleben. Davon bin ich überzeugt. Ob das Wasser dich trägt, merkst du erst, wenn du losgehst. Stimmt das? Der Beamte ging los. Nicht aufs Wasser, dazu kommen wir später noch. Nicht aufs Wasser, sondern zurück nach Kapernaum. Vers 51. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass Jesus, dass sein Junge lebe. Jesus auch, Jesus lebt auch. Dass sein Junge lebe. Also ich kann mir so vorstellen, die Knechte hatten großes Mitleid gehabt mit dem leidenden Vater und wollten ihn nicht länger auf die Folter spannen. Gehen ihm entgegengerannt, um diese gute Nachricht, diese wunderbare Wende zu berichten, diese Veränderung des Gesundheitszustandes seines Sohnes, wollten sie ihm so schnell wie möglich mitteilen. Dein Junge lebt! Was muss das für eine Erleichterung, für eine Freude gewesen sein? Doch als Beamter, war gewohnt, Dinge auf seine Richtigkeit zu prüfen. Ja? Und so wollte er es auch in diesem Fall genau wissen, der königliche Beamte. Er forschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Kleine Zwischenbemerkung, auch wenn du durch Gottes Eingreifen geheilt wirst, ist es nicht verkehrt, dir das auch vielleicht von anderen oder vielleicht sogar von einem Arzt bestätigen zu lassen. Wir sehen hier, das hat nicht mit Unglauben zu tun. Es kann sogar ein Zeugnis sein für denjenigen, der deine Heilung bestätigt oder vor allem auch deinen Glauben stärken, wenn der Arzt mal drauf schaut und sagt, ja, da ist nichts mehr zu sehen. Das ist richtig, du bist gesund. Ja. Der Professor, damals bei unserer Tochter, die Zurücklegung des Darms, da wollte unbedingt der Professor in dieser Klinik das selber machen, weil es halt so einmalig war und eine besondere Herausforderung. Nach 2 Jahren, das eine Darmende war halt normal entwickelt und das andere, das stillgelegte Darmende, das war so dünn wie ein Bleistift gewesen und die beiden Enden mussten dann zusammengeführt werden. Das war eine Prozedur, in der wir dann diesen Darm als Eltern auch trainiert haben. Aber was ich sagen wollte, dieser Professor, ein Professor, ja, ganz schlauer Mensch. Er hat jetzt nicht vom Wunder gesprochen, aber er hat uns gesagt, als unsere Tochter uns dann übergeben hat, es ist nicht selbstverständlich, dass ich Ihnen Ihre Energie heute so übergeben kann. Ja. Ich habe nur Wunder gehört. Ja. Er hat es anders ausgedrückt. Aber so kann es auch für Ärzte ein Zeugnis sein, wenn Gott eingreift. Und so lass dir ruhig deine Heilung bestätigen von einem Arzt. Das ist kein Problem. Es kann dir deinen Glauben stärken. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. All diejenigen, die in seinem Haushalt lebten, die fassen konnten, was da für ein Wunder geschehen war, die glaubten ebenfalls an Jesus. Das war überzeugend genug. Die brauchten nichts anderes mehr. Durch ein Wunder, durch ein Zeichen zum Glauben gekommen. Hier bestätigt sich wieder diese Aussage Jesu aus Vers 48. Wunder und Zeichen wecken den Glauben, öffnen oftmals eine Tür zum Glauben, bestätigen, dass Jesus Christus Vollmacht hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er direkt vom Himmel kommt. Und wir als Verkündiger des Wortes wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Gläubige wieder Großes von Gott erwarten. Stimmt's, Thomas? Das wollen wir doch. Glauben wecken, dass wir wieder Großes von unserem Gott erwarten. Auch in unseren persönlichen Belangen. Wir wünschen uns, dass die Kraft Gottes wieder mehr erlebbar wird unter uns. Und somit auch die Evangeliumsverkündigung kraftvoller wird, überzeugter wird, segensreicher wird, bestätigt, beglaubigt von Gott selbst durch Zeichen und Wunder. Wenn wir uns also diese Begebenheiten mal vor Augen führen, Jesus war ja nicht anwesend gewesen am Ort der Heilung. Stimmt das? Jesus war nicht anwesend am Ort der Heilung, am Ort des Wunders. Und Jesus ist auch heute nicht mehr leiblich anwesend. Doch er hat uns als seinen Nachfolgern Vollmacht und Autorität übertragen. Und so können wir vom Heiligen Geist geleitet im Namen Jesu Heilung aussprechen. Zumindest für Heilung beten, füreinander. Die heilende Kraft Gottes ist heute noch genauso da. Also es ist eine Sache des Glaubens, des Vertrauens, die uns immer mehr wachsen darf. Genau wie bei diesen Beamten. Er selbst macht sich auf, er selbst setzt sich in Bewegung, um ein Segen zu sein für sein ganzes Haus. Überleg dir das mal. Ja. Im Glauben macht er sich auf und letztendlich ist er ein Segen für sein ganzes Haus. Wenn du Schritte im Glauben gehst, kannst du so ein Segen für dein ganzes Haus sein. Ich weiß nicht, an wen du vielleicht jetzt gerade denkst oder für wen das bestimmt ist. Sei ein Segen für dein Haus und wage Schritte im Glauben. Zeichen, sagt Johannes. Der Schlusssatz von Johannes lautet zu diesem Ereignis: Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, also wie ich habe vorhin schon mal gesagt, nicht als zweites Zeichen überhaupt, sondern als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war, also in Kana. Oder Galiläa, sondern in Kapernaum ist es geschehen. Aber jedenfalls, er hat noch zwischendurch Zeichen und Wunder in Jerusalem getan, das haben wir gelesen. Ich möchte uns heute ermutigen zum glaubenvollen Gebet. Bei Krankheit, selbst bei aussichtslosen Situationen, hoffnungslosen Situationen. Gott kann und will seine heilende Kraft erweisen, auch in unserem Leben. Johannes sagt Zeichen. Zeichen sollen die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber nicht nur auf sich, sondern sie sollen auf etwas hinweisen. Auf etwas hinweisen, was größer ist. Bedeutungsvoller ist als sich selbst. Etwas, was weitaus wichtiger ist als körperliche Heilung. Es gibt etwas wichtiger. Man sagt ja, Hauptsache gesund, ne? Oder? Ich bin nicht der Meinung, Hauptsache gesund. Die Hauptsache ist etwas anderes. Etwas Wichtigeres als körperliche Heilung. Mehr als körperliche Heilung braucht der Mensch Errettung seiner Seele. Darauf weist Jesus immer wieder hin. Auch zwischendurch bei den Wundern und Zeichen. Immer wieder hin. Das Wichtigste, was der Mensch braucht, ist die Rettung seiner Seele. Der Apostel Paulus sagt einmal, der äußere Mensch zerfällt, aber der inwendige wird Tag für Tag erneuert. Trotz aller Heilungen, die auch heute noch geschehen, werden wir wieder krank. Und letztendlich sterben wir, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Jesus heilt, aber unser Leib hat noch nicht den vollen Anteil an der Erlösung. Darauf warten wir, darauf leben wir zu. Ein Leib, von dem Jesus spricht, ein neuer Leib, den wird der Auferstehung bekommen. Ein Leib, der Krankheit, Gebrechen, all das nicht mehr kennt. Dann ist Heilung total und komplett. Ja. Jetzt ist jede Heilung für uns so ein Aufleuchten der Auferstehungsherrlichkeit. Ja. Jede Heilung erinnert uns daran, dass wir der Gesamtheilung, der Verwandlung entgegengehen. Und jeder Schmerz und jede Krankheit erinnert uns an die Vergänglichkeit unseres Leibes. Ich wollte noch so mehrere Gedanken so allgemein zur Heilung sagen, aber wir haben ja noch mindestens ein Heilungswunder vor uns. Von daher verzichte ich da heute jetzt mal drauf. Ob wir geheilt werden oder nicht, das ist nur zeitlich bedingt. Heilung ist im Heil enthalten, aber Heilung ist nicht das Heil. Das möchte ich deutlich machen. Ja. Ist nicht das Heil. Wir haben das Heil in Christus. Und das ist unsere Grundlage. Aber wir beten. Wir beten für die Kranken, weil Jesus hilft, weil Jesus heilt. Wir glauben, Jesus heilt, auch heute noch, hier bei uns. Ohne Druck, dass jeder geheilt werden muss. Wir wünschen uns das aber und beten im Glauben an die Heilungskraft Gottes. Und wir werden es immer mehr erleben dürfen. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus heilt. Das Gebet um Heilung oder Erleichterung in Herausforderungen, dazu wollen wir auch an diesen Abend immer wieder Raum geben, Möglichkeit eröffnen, das in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand von euch eine Krankheit vor Augen hat, eine Not vor Augen hat, dann wollt ihr hier in diesem Rahmen auch füreinander beten. Ihr könnt Thomas oder mich ansprechen und jemand anders hier ist, sind viele hier, die bereit sind, mit euch zu beten. Gebetsunterstützung in eurem Anliegen, das ist uns wichtig. Und wer braucht es nicht in unserer Zeit, in unseren Herausforderungen? Und damit möchte ich erstmal für heute schließen.
Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, eine neue Schöpfung hat begonnen mit dir. Das ist die Sendung des Sohnes ins Fleisch, in die Welt, wie es Johannes ausdrückt. Das hat uns Heil gebracht, Rettung, Erlösung. Wir können das gar nicht hoch genug einschätzen, dass du doch einmal neu mit uns anfängst, unser Vater im Himmel. Und Jesus, das neue Schöpfungswort, das will uns neu machen und helfen. Und ja, die Zeichen und Wunder, die wollen es bestätigen, dass wirklich in Jesus das Heil ist. Wir bitten dich, dass wir es an uns selber erleben, am eigenen Leib, an der eigenen Erfahrung, in den eigenen Zusammenhängen, in denen wir leben, wo sich Nöte und Sorgen auftun, dass wir die Kraft Gottes erleben. Darum bitten wir dich. Es segne uns, der dreieinige Gott. Segne uns Gott, der Vater, der sein Schöpfungswort spricht und damit auch nicht aufhört, es immer wieder neu tut, der uns ins Leben gerufen hat, geschaffen hat, der neue Menschen in uns schafft. Ich segne euch, Jesus Christus, das eine Wort Gottes, der für uns gelitten hat, gestorben ist am Kreuz, um uns zu erlösen. Und ich segne uns, Heiliger Geist, der auch uns die Worte Gottes in den Mund legt, damit wir von seinen Wirken anderen weitergeben können, anderen berichten können, sie ermutigen, dass auch sie die Kraft Gottes erleben können. Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.